Demokratie besteht nicht darin, dass gewählte Vertreter des Volkes, Repräsentanten und Repräsentantinnen des Volkes im zeitlichen Umfeld von Wahlen aktiv die Nähe der Wählerinnen und Wähler, der Bürger, des Souveräns suchen und nach den Wahlen meinen, sie könnten tun und lassen, was sie wollen. Denn die Meinung zu dem, was sie da tun, könne der Wähler ja bei der nächsten Wahl zum Ausdruck bringen. Nein, die Jahre zwischen den Wahlen sind kein souveränsfreier Raum. Kein Raum, in dem die Bürgerinnen und Bürger einfach so übergangen werden könnten. Ja, wir haben eine repräsentative Demokratie und das bedeutet, dass Parlamentarier und Parlamentarierinnen Entscheidungen treffen müssen und sollen. Das ist ihr Auftrag und sie sollen dies im Sinne des Wohles des ganzen Landes, der ganzen Bevölkerung tun. Und die Zeit zwischen den Wahlen muss dementsprechend auch eine Zeit sein, in der Politiker und Politikerinnen das Gespräch mit der Bevölkerung, das aktiv gesuchte Gespräch mit der Bevölkerung, nicht abbrechen lassen. Es ist dann eben nicht damit getan, regelmäßig in Wahlkreisbüros Sprechstunden anzubieten, sondern auch zwischen den Wahlen heißt es, aktiv präsent zu sein, zuzuhören, das Gespräch zu suchen und durchaus auch das kontroverse Gespräch zu suchen. Nun ist das mit dem kontroversen Gespräch sicherlich nicht immer leicht. Ich habe in den vergangenen Tagen viele Twitter-Beiträge gelesen, in denen es um die Ereignisse in Stuttgart in den letzten Tagen ging. Und muss sagen, dass da nicht unbedingt immer intellektuell geprägte Rationalität im Vordergrund stand. Ja, ich muss sogar sagen, dass da manchmal nicht mal einigermaßen gepflegte Umgangsformen im Vordergrund standen, sondern teilweise stand da wirklich nur im Vordergrund, einen möglichst reißerischen Tweet zu schreiben, der möglichst oft retweetet wird und damit mehr fürs Ego zu tun als für die Sache. Das ist aber meine persönliche Meinung und die sei nur am Rande erwähnt. Und damit habe ich jetzt auch schon Stuttgart 21 und die Demonstrationen und die Proteste und die gewalttätigen Übergriffe am Donnerstag kurz in den Blick genommen. Ja, diese Ereignisse sind Auslöser meiner Überlegungen zum Thema Demokratie. Ein Thema, das mich natürlich dauernd beschäftigt. Und das, wie ich finde, auch ständig auf die Tagesordnung gehört. Denn im Augenblick scheint tatsächlich bei vielen Bürgerinnen und Bürgern der Eindruck entstanden zu sein, dass Demokratie in Zeiten von Wahlen stattfindet und darüber hinaus, wenn ein erkennbarer Bürgerwille nicht mit dem Willen der Politik übereinstimmt, auf demokratisch gefasste Beschlüsse verwiesen wird. Ja, es ist richtig, demokratisch gefasste Beschlüsse sind gültig und haben auch ein Recht darauf, durchgesetzt zu werden. Allerdings, das ist eine kleine Einschränkung, die ich dazu mache, immer unter den Bedingungen, unter denen sie gefällt wurden. Das ist eins der Probleme, die ich bei Stuttgart 21 sehe, dass dieses Projekt auf der einen Seite demokratisch legitimiert ist, auf der anderen Seite aber die Frage im Raum steht, welcher finanzielle Rahmen ist eigentlich von dieser demokratischen Legitimierung abgedeckt? Die Kosten dieses Projektes sind in den letzten Jahren ständig nach oben geschnellt und so viel ich weiß, gibt es für die gegenwärtigen Kostenvoranschläge dieses Projektes eben keine Abstimmungen, die sagen, ja, das ist noch in Ordnung. Aber das ist nur mein Kenntnisstand. Es kann sein, dass ich da ja auch falsch liege. Aber wenn ich es richtig gelesen habe und mich richtig informiert habe, wovon ich eigentlich ausgehe, ist es so, dass bei den Beschlussgrundlagen, bei den Beschlussvorlagen, die abgestimmt wurden, finanzielle Notwendigkeiten genannt wurden, finanzielle Mittel eingefordert wurden, die in einer ganz anderen Dimension lagen als das, was jetzt mehr und mehr als realistisch zutage tritt. Und da stellt sich dann wirklich die Frage, ob demokratische Beschlüsse, gerade wenn es um große finanzielle Beträge geht, noch den Anspruch auf Geltung erheben können, wenn sich diese Voraussetzungen drastisch verändert haben. Ich habe da keine Antwort drauf. Das ist etwas, was in den gesetzgebenden Organen oder gegebenenfalls im Rahmen des Verfassungsgerichts geklärt werden muss. Aber angesichts dieser Entwicklung frage ich mich wirklich, ob die Äußerungen mancher Politiker der vergangenen Tage bezüglich der demokratischen Legitimität des Projekts Stuttgart 21 redlich sind. Ich sage nicht, dass sie nicht rechtmäßig wären. Ich frage mich nur, ob sie redlich sind. Vor allem empfinde ich es angesichts der Zusammensetzung und der Intensität des Protests, der in Stuttgart schon seit Wochen zu beobachten ist, durchaus auch ja als ein Versuch, die Proteste eher klein zu reden, zu sagen, wie das der Bahnchef heute getan hat: Hey, was wollt ihr eigentlich? Ich habe doch gar kein Recht mehr zum Widerstand. Und merkt, der Bahnchef hat Widerstand gesagt, nicht kein Recht zur Demonstration. Er hat das Ganze als Widerstand erlebt, nicht als Demonstration. Das ist ein Unterschied. Also ihr habt ja gar kein Recht mehr zum Widerstand, weil das Ganze ja demokratisch beschlossen ist. Ja, die Probleme, die da möglicherweise auftauchen, habe ich jetzt schon gerade genannt. Besonders witzig ist das Ganze dann auch, wenn auf der einen Seite ein demokratisch beschlossener Atomausstieg im Augenblick umgeworfen wird und gleichzeitig gesagt wird, ein demokratisch beschlossenes Projekt Stuttgart 21 könne nicht umgeworfen werden. Natürlich geht das, wenn man bereit ist, die finanziellen Folgen, die ein solches Umwerfen mit sich bringen würde, zu tragen. Das ist ganz klar, das muss man so deutlich sagen. Es geht da immer auch um Geld. Möglicherweise könnte ich all das, was ich hier jetzt sage, etwas kürzer fassen, wenn ich angesichts der Ereignisse, die ich am Donnerstag recht intensiv beobachtet habe, schon wieder Sprache gefunden hätte. Nein, ich bin da noch auf der Suche nach Sprache. Was ich aber durchaus mittlerweile meine zu sehen ist, dass es in Stuttgart nicht nur um einen Bahnhof geht, nicht nur um ein Infrastrukturprojekt, sondern dass sich hier exemplarisch ein Widerstand gegen eine Form von Politik herausbildet, ein Unbehagen gegen eine Art von Politik ausdrückt, die von den Bürgerinnen und Bürgern nicht mehr verstanden wird. Ja, ich gehe sogar so weit zu sagen, die bei den Bürgerinnen und Bürgern das Gefühl erweckt, dass über ihre Köpfe hinweg regiert wird. Und zwar nicht nur über ihre Köpfe hinweg, sondern auch vor dem Hintergrund des Bedienens ganz bestimmter Interessen von Gruppen in der Gesellschaft. Das ist schon ein Phänomen, das mir seit Jahren auffällt und das auch schon seit Jahren in den Medien immer wieder behandelt wird, besprochen wird. Ja, es geht so weit, dass bei bestimmten politischen Entscheidungen auch in Zeitungen, die zur Qualitätspresse gehören, davon gesprochen wird, dass Klientelpolitik gemacht wird. Das heißt, dass Interessen von ganz bestimmten Gruppen bedient werden, aber dieses Bedienen von Interessen in keinen Ausgleich mehr gerät mit den Interessen anderer Gruppen in der Gesellschaft. Klassisches Beispiel ist zum Beispiel die Senkung der Mehrwertsteuer auf Hotelübernachtungen in einer Zeit, in der von Steuersenkungen angesichts Wirtschaftskrise, Staatsverschuldung und Co. eigentlich kaum die Rede sein kann. Es ist dennoch geschehen. Oder der im Augenblick angestrebte Ausstieg aus der Atomenergie. Auch hier entsteht der Eindruck, ich betone ganz bewusst, es entsteht der Eindruck, dass bestimmte Interessen von sehr mächtigen Unternehmen bedient werden, dass aber andererseits Interessen, die die Gesamtgesellschaft hat, aus dem Blick verloren werden. Bei der Atomenergie ist es schlicht und ergreifend die Frage der Entsorgung und der Sicherheit. Je länger Atomkraftwerke laufen, umso größer wird die Gefahr, dass es zu einem ernstzunehmenden großen Unfall kommt. Und auf der anderen Seite, was man sich mal klar machen muss, müssen wir Wege finden, die Abfälle, die in diesen Atomkraftwerken entstehen, über Jahrzehntausende sicher zu verwahren. Und wer nur einmal so die letzten 20.000, 30.000 Jahre der Weltgeschichte in den Blick nimmt, wird sehr schnell merken, dass dies eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit ist. Das heißt, wir produzieren hier ein Problem, das eigentlich nicht zu lösen ist, und verschärfen dieses Problem noch durch einen solchen Verlängerungsbeschluss. Und da scheint auch in der Bevölkerung eine gewisse Sensibilität vorhanden zu sein, sodass auch hier große Teile der Bevölkerung den Eindruck zu haben scheinen, dass über ihre Köpfe hinweg regiert wird. Und so bekommt Politik ein Image, das nicht sonderlich demokratiefördernd ist. Denn wenn der Souverän, die Bürgerinnen und Bürger der Bundesrepublik Deutschland, den Eindruck gewinnen, dass ihre repräsentativ gewählten Vertreter und Vertreterinnen sie eben nicht mehr repräsentieren, dann ist das für eine demokratische Struktur ein Problem. Politiker und Politikerinnen müssen darum bemüht sein, nicht nur den Kontakt mit den Bürgerinnen und Bürgern aktiv aufrechtzuerhalten, sondern auch darum bemüht sein, ihre Entscheidungen transparent und nachvollziehbar darstellen zu können. Und damit bin ich beim nächsten Problem der Transparenz und der Darstellbarkeit von Entscheidungen. Die meisten Entscheidungen, die in Parlamenten getroffen werden, behandeln ziemlich komplexe Probleme. Und klar, je schwieriger und komplizierter ein Thema ist, um das sich ein Gesetzgebungsprozess herumdreht, umso schwieriger wird es auch zu vermitteln, worum es da geht. Alle Vereinfachungen, die hier stattfinden, sind aber in der Regel parteipolitisch motiviert und nicht sachorientiert. Das heißt, es werden Behauptungen aufgestellt, die grundsätzlich mit der Position der eigenen Partei übereinstimmen und somit natürlich ganz bewusst auch andere Optionen ausgeblendet. Davon lebt die Demokratie, dass die einen Parteien die Position vertreten, die andere Parteien eine andere. Und beide Parteien behaupten, diese Position sei natürlich die einzig mögliche. Anders ausgedrückt, von Politikerinnen und Politikern kann natürlich keine differenzierte intellektuelle Positionierung angesichts bestimmter Entscheidungsfragen erwartet werden, da ihr Job nun einmal ein bisschen anders ausgerichtet ist. Sie müssen Entscheidungen treffen. Diese Entscheidungen sind natürlich auch parteipolitisch motiviert, von einem Parteiprogramm getragen und haben immer hoffentlich mit einer großen Gesamtvision zu tun, die eine Partei für die nächsten 10 bis 20 Jahre für das Land in den Blick zu nehmen bereit ist. Die Bürgerproteste in Stuttgart sind für mich ein Zeichen, dass das Gleichgewicht zwischen Repräsentation der Demokratie und Integration des Souveräns in demokratische Prozesse gestört ist. Dort drückt es sich aus. Es geht nicht um einen Bahnhof, sondern es geht tatsächlich um die Frage demokratischer Entscheidungsprozesse in der Bundesrepublik Deutschland und um das Gefühl vieler Bürgerinnen und Bürger, dass die Politik über ihren Kopf hinweg arbeitet. Und das ist der Knackpunkt. Wie kann es hier zu einer Veränderung kommen? zugegeben, ich bin bei vielen Fragen, die politische Entscheidungen verlangen, kein allzu großer Fan vom schnellen Rufen nach dem Volksentscheid. Das gilt insbesondere bei Fragen, die sehr populismusanfällig sind. Ich merke aber auch, dass bei vielen Fragen, die jetzt nun wirklich nicht populismusanfällig sind und eher zum Teil auch regional begrenzt sind, die Frage nach Volksentscheiden eine ganz große Rolle spielt. Auch wenn diese zum Teil gefürchtet sind. Nach dem, was in Hamburg passiert ist mit dem Volksentscheid zur Schulpolitik, sind Politiker und Politikerinnen da wahrscheinlich etwas sensibler und vorsichtiger geworden. Aber auch in Hamburg hatten wir genau das gleiche Problem, dass nämlich die Bürgerinnen und Bürger den Eindruck gewonnen hatten, dass über ihre Köpfe hinweg Entscheidungen getroffen werden. Und auch hier, wie bei all den anderen Themen, die ich hier anspreche, möchte ich gar keine Meinungsäußerung zu den Themen, um die es da ging, abgeben. Sondern einzig und allein Gedanken zu den Mechanismen formulieren, die dahinter stehen, dass diese Entscheidungen dann so zustande kommen, wie sie zustande gekommen sind. In Hamburg ging es ganz klar darum, dass viele Bürger und Bürgerinnen das Gefühl hatten, dass über ihre Köpfe wegregiert wird. Und es ist der hamburgischen Landespolitik nicht gelungen, das, was sie da politisch vorhatten, so zu kommunizieren, dass die Bürgerinnen und Bürger sagten, ja, das tragen wir mit. In Stuttgart haben wir ein ähnliches Phänomen. Wenn jetzt in Gorleben die Erkundungsarbeiten wieder aufgenommen werden, also seit dem 1. Oktober ist das ja wieder möglich, und demnächst auch wieder der nächste Castortransport nach Gorleben rollen wird, wird es auch dort wieder Widerstände geben. Und dann kommen womöglich noch Ereignisse dazu, mit denen wir jetzt noch gar nicht rechnen, die Demokratie vor Herausforderungen stellen. Mir ist natürlich klar, dass Spitzenpolitiker und Spitzenpolitikerinnen sich leider zu meinem tiefen Bedauern nicht ohne Sicherheitsvorkehrungen der Öffentlichkeit bewegen können. Also eine Bundeskanzlerin kann sich nicht einfach so in den Zug setzen, und zwar, weil es tatsächlich konkrete Gefährdungslagen gibt. Leider leben wir nicht in einem Land, in dem davon ausgegangen werden kann, dass sich auch Spitzenpolitiker und Spitzenpolitikerinnen frei bewegen können, ohne dass ihnen was passiert. Oskar Lafontaine hat es erlebt, Wolfgang Schäuble hat es erlebt, dass von einzelnen Leuten enorme Gefährdungslagen ausgehen können. Dennoch wünsche ich mir, dass Politiker und Politikerinnen aus ihrem Kokon der geschützten Welt des politischen Daseins stärker herauskriechen können und einen wesentlich stärkeren Kontakt zum Souverän aufnehmen und suchen. Und zwar jetzt nicht nur ein Kontakt, der aus angemeldeten Besuchen an bestimmten Orten besteht, die dann ihre Schokoladenseiten zeigen und möglicherweise vorhandene Problemlagen auch ausblenden, sondern ein Kontakt mit dem Souverän, der durchaus in einer gewissen Form authentisch ist. Es wäre die Aufgabe der Politiker und Politikerinnen, nach solchen Wegen zu suchen. Wie geht das? Trotz einer gewissen Gefährdungslage, die jetzt für Parlamentarier weniger stark besteht wie für Spitzenpolitiker in der Regierung, den Kontakt aktiv zu suchen, nicht abbrechen zu lassen und vor allem wirklich zuzuhören. Das heißt, nicht immer zu versuchen, das Parteiprogramm zu verteidigen, sondern wirklich zuzuhören, vielleicht mal gar nichts zu sagen. Einfach nur zuzuhören und dann intellektuell all das, was man gehört hat, aufzuarbeiten zu versuchen. Das wäre, glaube ich, durchaus ein Schritt im Rahmen einer repräsentativen Demokratie, mehr Demokratie zu wagen. Das Thema ist umfassend, meine Zeit ist begrenzt. Ich habe ja ein paar Gedankenanstöße gegeben, vielleicht gibt es Reaktionen darauf, mal schauen. Und so sage ich jetzt nur noch so viel für jetzt, mehr dann demnächst. Ciao.